Offenherzig mit Katrin Löffel.
Offenherzig bedeutet für mich, neugierig durch die Welt zu gehen, tolerant auf Menschen zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, auf persönliche Art und im Kleinen wie im Großen, in allen Lebensbereichen, das Anderssein zu feiern. Ich bin Katrin Löffel und ich werfe jetzt mit euch gemeinsam einen Blick auf das bunte Leben. Mit der Sendungsreihe Offenherzig stelle ich euch genau diese Menschen vor, die ihre alternativen Lebensentscheidungen mit uns teilen möchten. Sie tragen ihr Herz offen auf der Zunge und wir hören offenherzig hin. Herzlich willkommen zur dritten Sendung von Offenherzig. Heute unterhalte ich mich mit Nico über das Thema Aufklärung für Erwachsene. Ein kleiner Ausblick auf die Inhalte der Sendung. Es wird um sexuelle Bildung gehen, wen dieses Programm anspricht, in welchen Bereichen es noch etwas zu lernen gibt und wo der Unterschied liegt zwischen der ersten Aufklärung in Schulen und der zweiten Aufklärung als Erwachsene. Nico, stell dich doch bitte ganz kurz selbst vor.
Ich bin der Nikolas, ich bin 30, ich habe Psychologie studiert, bin Psychologe und der beste queere Rapper Wiens, der noch nichts veröffentlicht hat.
Wow.
Das kann man gut behaupten von sich, wenn man noch nichts veröffentlicht hat. Ja, bin ich, aber tatsächlich, wirklich, ich verspreche es. Und ich mache bei der zweiten Aufklärung mit. Die zweite Aufklärung ist ein Bildungskollektiv und wir machen Bildungsarbeit für Erwachsene, sexualpädagogische Bildungsarbeit. Wir bieten Workshops für Studierende, aber auch nicht mehr Studierende an und sexualpädagogische Workshops zu allen möglichen Themengebieten. Ja, das ist die zweite Aufklärung.
Wieso braucht es eine zweite Aufklärung?
Warum braucht es eine zweite Aufklärung? Naja, die erste Aufklärung kriegt man ja meistens in der Schule oder von den Eltern oder aus Zeitschriften. Die ist häufig darauf fokussiert, dass man sich keine Krankheiten holt, wenn man Sex hat und dass man nicht schwanger wird. Und die wenigsten haben Sex, weil sie schwanger werden wollen. Und die wenigsten haben Sex, weil sie Krankheiten haben wollen. Die meisten haben ja Sex, weil sie Spaß haben wollen. Und das wird einem aber gar nicht so richtig beigebracht. Dafür sind wir da, zu gucken, was es beim Sex alles gibt, was man alles machen kann, was man ausprobieren kann, wenn man möchte. Und die Vielfalt, die es da so gibt, zu hören und dann vielleicht selber umzusetzen, wenn man sich traut, wenn man möchte.
Was bedeutet für dich Aufklärung im Allgemeinen?
Aufklärung bedeutet für mich Sicherheit und vor allen Dingen Entscheidungsmacht. Wenn man weiß, was es alles gibt, dann kann man sich selber dafür entscheiden, was man davon machen möchte. Wenn man gar nicht weiß, was es gibt, kann man sich auch nicht entscheiden. Dann ist man auf die Möglichkeiten, die man kennt oder die einem gesagt werden, dass es die gibt, beschränkt. Und Sicherheit, weil man dann weiß, was man vielleicht auch nicht machen will und vor allen Dingen, welche Dinge für einen wie sicher sind. Und also Sicherheit und Schutz gehen so ein bisschen auch miteinander einher. Also tatsächlich ist es ja so, wenn man aufgeklärt wird, was sexuell übertragbare Krankheiten angeht, dann erlangt man dadurch Sicherheit tatsächlich, ja, oder zumindest ein bisschen Sicherheit. Und das weitet sich aber auch auf andere Gebiete aus. Wenn man weiß, wie man gut miteinander umgehen kann, dann kann man auf andere Personen noch besser aufpassen und auf sich selber besser aufpassen. Voll. Genau. Und Entscheidungsmacht ist eben ganz wichtig, einfach die Vielfalt, die es gibt, sehen und dann sich entscheiden können, was man davon möchte.
In Bezug auf Sicherheit finde ich es auch wichtig, dass man beispielsweise weiß, wie man ein Kondom anlegt überhaupt. Also dass diese Sicherheit ja auch wächst und damit auch das Selbstvertrauen, oder?
Ja, voll, absolut. Wir reden viel über Konsens in unseren Workshops.
Was ist Konsens genau?
Oh, da gibt es, glaube ich, ganz viele Definitionen. Eine Zeit lang ist in den sozialen Medien sehr dieses Teebeispiel rumgegangen, dass man eine andere Person fragt, wie sie ihren Tee haben möchte. Dann kann die Person immer noch Nein sagen und so. Oder man gibt ja nicht einfach einen Tee mit Milch, wenn ich gar keine Milch haben will zum Beispiel. Ich würde sagen, Konsens ist eine Übereinstimmung, also dass beide zu etwas Ja sagen. Es gibt ein Konzept, das nennt sich das enthusiastische Ja, dass man nicht nur Ja sagt im Sinne von Ja, wir können jetzt Sex haben, sondern dass beide wirklich Ja sagen. Wir haben jetzt richtig Bock aufeinander oder Bock auf diese spezielle Art von was auch immer wir machen wollen. Ein Konsens ist eben, dass beide dazu Ja sagen und dass es aber auch gegeben sein muss, dass eine Person Nein sagen kann und es dann auch respektiert wird. Genau. So wäre jetzt meine kurze Definition, aber da gibt es sicher viel bessere. Es gibt auch Konzeptionen wie das Konsens-Castle. Manchmal wird ja in den Medien darüber geredet, dass man immer gefragt wird, und dann muss ich jetzt immer jemanden fragen, bevor ich den umarme. Und so ist es natürlich nicht. Es gibt zum Beispiel das Konsens-Castle, also sozusagen das Konsensschloss. Und mit einer Person, die man vielleicht schon besser kennt und auch schon länger kennt, baut man ja so ein Schloss gemeinsam auf von Sachen, wo man einfach weiß, die sind für die Person okay. Wenn ich jetzt einen langjährigen Freund sehe oder eine langjährige Freundin, die ich immer umarme, wenn ich die sehe, kann ich davon ausgehen, dass es für sie okay ist, wenn ich sie umarme, und ich muss sie nicht unbedingt fragen. Aber bei einer neuen Person, die ich noch gar nicht kenne oder erst einmal gesehen habe, ist es vielleicht okay zu sagen am Anfang, wenn ich die sehe, hey, wollen wir uns umarmen oder halt auch einfach die Hand geben. Und Hand geben ist in unserer Kultur zum Beispiel relativ verbreitet, aber in manchen Kulturen auch gar nicht so verbreitet. Und für manche ist es gar nicht so ein Ding, dass man sich die Hand gibt. Genau, und deswegen ist Fragen immer gut. Und wenn man weiß, was die Person will, muss man auch nicht unbedingt immer fragen. Aber manchmal weiß man es eben auch nicht.
Das gibt ja auch wieder Sicherheit, oder?
Absolut. Wenn ich nicht weiß, was die Person will, dann kann es natürlich auch passieren, dass ich Sachen mache, die die Person nicht mag. Und selbst wenn man weiß, was die Person will, kann es natürlich immer noch passieren, dass ich Sachen mache, die die Person nicht mag. Man kann ja vorher nicht alles, auch die Person, die man fragt, wenn ich jetzt sage, hey, wollen wir Sex haben? Und dann sagt die Person ja und es ist ein enthusiastisches Ja. Kann ja immer noch was passieren, während man Sex hat, wo man dann irgendwas macht, was der Person nicht passt oder ihr nicht mehr gefällt oder irgendwas passiert bei ihr, dass es nicht mehr passt. Und dann ist es immer wichtig, dass die Person auch Nein sagen kann und einfach Stopp sagen kann und man nicht beleidigt ist. So. Also Nein akzeptieren ist auch gar nicht so leicht. Dafür gibt es sozusagen dann auch wieder Methoden, die man erlernen kann, wie man darauf achtet und wie man eine Person zwischendrin nachfragen kann, ob immer noch alles passt und ob es nicht nur okay ist, sondern auch immer noch wirklich Spaß macht. Weil häufig fragen Menschen dann so während dem Sex vielleicht so, ist es okay? Dann sagt die Person vielleicht, ja, ist okay. Aber was heißt okay? Heißt es, das ist super gut? Heißt es, ja, es ist noch okay, aber gleich nicht mehr okay? Und selbst dafür gibt es dann Methoden, Kommunikationsmethoden, die man erlernen kann, um dann einfach, oder auf was man achten kann, damit man mitkriegt, ob die Person gerade immer noch super dabei ist oder ob es gerade zu viel wird langsam.
Kannst du mir so eine Frage mal stellen, damit ich mir das vorstellen kann?
Wie ist so eine Methode vorstellen?
Dann, ja, fragt man dann von 1 bis 10?
Ja, von 1 bis 10. Wie cool ist es gerade? Wie cool ist es gerade? Das könnte man natürlich machen. Einfache Methode, die häufig angewendet wird, auch im BDSM zum Beispiel, ist die Ampelmethode, nennt die sich. Und man fragt einfach nach der Ampel, also nach den Farben. Und man sagt einfach zum Beispiel Farbe und dann kann die Person sagen, gelb oder grün oder rot. Rot wäre sofort Stopp. Und die anderen Sachen kann man sich ausdefinieren, aber das Häufigste ist, dass gelb sowas bedeutet wie, es passt, es ist okay tatsächlich, aber pass ein bisschen auf, nicht noch härter, nicht noch fester, nicht noch viel länger oder ein bisschen langsamer vielleicht sogar. Und grün wäre ein enthusiastisches, ja, es passt alles voll gut, gerne mehr, gerne weiter, gerne länger, was auch immer. Mhm. Genau, und da kann man einfach nach Farbe fragen und kann die Person mit einem Wort antworten und bringt viel mehr Informationen als nur okay. Oder geht's dir noch gut? Ja. Noch geht's mir gut. Ja, genau.
Wenn ihr euch mit beispielsweise Studierenden trefft, mit der zweiten Aufklärung, bringt ihr solche Kommunikationsmethoden auch bei?
Genau. Wir haben ganz verschiedene Themenbereiche, zu denen wir Workshops anbieten. Zum Beispiel zu BDSM auch, zu Beziehungen, zu Konsens selber, zu Vielfalt, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Zu Pornografie, zu Masturbation, zur Anatomie selber, weil in der ersten Aufklärung lernt man ja zwar die Anatomie, aber hauptsächlich auf Reproduktion bezogen. Und bei uns kann man dann die Anatomie auf Lust bezogen lernen und dann lernt man vielleicht auch Organe kennen, die man noch gar nicht so kannte. Zum Beispiel, wo die weibliche Prostata ist.
Erzähl mir, wo ist die weibliche Prostata?
Die weibliche Prostata. Also, die weibliche Prostata, dafür muss man vielleicht erstmal die Bedeutung der männlichen Prostata bei Menschen mit männlicher Prostata, also mit Penis vielleicht. Wobei, die haben wahrscheinlich auch gar nicht alle einen Penis. Aber auf jeden Fall, im klassisch definierten Männern, Cis-Männern, würde man die Prostata ja im Hintern finden, also oder vom Hintern ausgehend finden, wenn man da so, sagen wir, in den Enddarm reingreift, vielleicht 2, 3, 4 Zentimeter tief, ein bisschen tiefer vielleicht noch. Und die ist super empfindlich und super lustempfindlich tatsächlich. Die weibliche Prostata besteht aus ähnlich Drüsengewebe und ist da, wo man, es gibt ja den G-Punkt und dann stellt man fest, vielleicht wenn man sich damit beschäftigt, dass der nicht unbedingt ein Punkt ist, sondern mehr so eine Zone. Und in dieser Zone oder um diese Zone rum ist auch das gleiche Drüsengewebe wie beim Menschen mit Penis. Ja, und das ist natürlich super spannend, wenn man das weiß, weil dann kann man damit Sachen machen und dann lernt man, dass diese Drüsen auch ejakulieren können, also auch etwas ausscheiden können und dass auch Frauen auch ejakulieren können oder Menschen mit Vulva auch ejakulieren können, nicht nur Männer und nicht nur Menschen mit Penis.
Welche Themen sind denn so die gängigsten bei euch?
Ich würde mehr sagen, dass wir eine Haltung haben, die immer dabei ist. Die Themen sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. BDSM oder Pornografie, das sind einfach sehr unterschiedliche Themen und da gibt es sehr unterschiedliche Sachen zu beachten und über die man reden kann. Aber ich glaube, die Haltung ist das, was wir immer mitbringen und die sehr wichtig für uns ist. Wir sind ein queer-feministisches Projekt oder sehen uns selber so. Das heißt, dass wir Vielfalt vertreten wollen und auch Feminismus vertreten wollen, queer-Feminismus im Speziellen. Aber diese Vielfalt macht sehr viel mit dem, wie wir unsere Workshops gestalten, weil wir eben darauf achten wollen, dass wir nicht gängige Stereotypen reproduzieren wollen und einfach sagen, Männer sind so und Frauen sind so und das funktioniert auch gar nicht und die Leute, die zu uns kommen, erwarten sich das auch, glaube ich, anders, dass wir das anders machen. Und ich glaube, so diese Haltung der Offenheit und der Vielfalt ist immer mit drin und bei ganz vielen Themen, die mit Sexualität zu tun haben, stellt man fest, dass ein großer Teil, warum sich Menschen einschränken oder warum sich Menschen eingeschränkt fühlen, mit Geschlechterrollen zu tun haben, die sie einnehmen müssen oder einnehmen wollen oder die ihnen zugeschrieben werden. Ich glaube, es ist dieses bisschen Aufbrechen von Geschlechterrollen und das hat in fast jedem unserer Workshops ist das irgendwie dabei, weil ob es jetzt um Pornografie geht, wo gesagt wird, dass Frauen keine Pornos schauen und dann sind aber bei uns ganz viele Frauen oder ob es um BDSM geht, wo gesagt wird, dass nur Männer dominieren und Frauen nicht und dann sind dann aber bei uns Frauen, die dominieren oder Männer, die dominiert werden wollen, die das aber nicht gut kommunizieren können oder sich das nicht trauen vielleicht. Da geht es ganz viel darum, dass wir so den Menschen helfen, für sich eben selber zu entscheiden und diese Entscheidungsmacht auch über ihre Geschlechterrollen, was sie da einnehmen wollen, was sie annehmen wollen, was nicht, zu erlangen. Und ich glaube, so diese Haltung von Offenheit und Vielfalt ist irgendwie für uns sehr, sehr wichtig und auch immer dabei. Für mich zumindest auf jeden Fall. Ich glaube, die anderen würden da auch zustimmen.
Wer ist denn so grundsätzlich eure Zielgruppe? Wen sprecht ihr an?
Momentan ist es so, dass wir hauptsächlich Studierende ansprechen, also so zwischen 18 und 30 circa. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist so um Mitte 20 circa. Wir haben aber auch schon Workshops außerhalb der Uni gemacht und werden auch im Herbst zum Beispiel Workshops auch außerhalb der Uni anbieten. Und da sind auch durchaus schon viel ältere Personen gekommen. Und ich glaube, dass wir selber ursprünglich davon ausgegangen sind, wir sind selber junge Erwachsenen und wir bieten für junge Erwachsene Workshops an. Aber ich glaube, dass wir festgestellt haben, dass es für Erwachsene generell ganz wenig Bildungsangebote im Bereich Sexualität gibt und dass wir da einfach was machen wollen. Und ich glaube, das wird sich nach und nach erweitern wahrscheinlich. Also wir sind sehr offen für alles ab 18, glaube ich. Weil ab 18 ist natürlich wichtig, weil es auch eine rechtliche Komponente hat. Davor darf man keine Bilder zeigen. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche starken pornografischen Bilder zeigen würden, aber ist auch einfach ein Unterschied. Auch von der Reife natürlich, aber auch so einfach ein Unterschied, wie man mit den Menschen umgehen darf und kann. Genau.
Wie schafft ihr einen Raum, dass der nicht schambesetzt ist, sondern ein offener Gesprächsraum wird?
Der Raum darf durchaus schambesetzt sein. Scham zu haben, genauso wie Angst zu haben, ist vollkommen okay. Was wichtig ist, dass man nicht, weil man Scham oder Angst hat, dann nichts macht und sich trotzdem traut, etwas zu sagen. Und vielleicht kann man auch einfach das mitkommunizieren, dass es einem vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist oder dass es ein bisschen Sorge bereitet. Ich glaube, wir schaffen das auch durch eben diese offene Haltung, die wir haben. Dann kommunizieren wir sehr stark, dass es ein vertraulicher Raum ist, dass wir uns wünschen, dass alles, was da gesprochen wird, unter den Teilnehmenden bleibt. Und dass wir auch selber unsere vielleicht, also manchmal erzählt man ein bisschen nicht von sich selber was, aber zumindest von seiner eigenen Scham oder von seinen eigenen Ängsten, die man mal hatte oder wo man was gelernt hat. Und ich glaube, das hilft den Leuten immer, dass sie feststellen, okay, sie sind mit dieser Scham und diesen Ängsten nicht alleine. Und ganz oft ist es so, wir lassen auch, es ist ein interaktiver Workshop, das heißt, die Leute reden auch miteinander und die Leute sind ja freiwillig da. Das heißt, die haben sich den Workshop schon selber die Beschreibung durchgelesen und haben entschieden, okay, da will ich hingehen. Das heißt, die sind schon super interessiert daran. Dadurch, dass es so wenige Räume gibt, um offen über Sexualität zu reden, wirklich offen, sobald die einmal da sind und wir das so ein bisschen aufmachen und dann anfangen, darüber zu reden, kommen die fast von alleine miteinander in Gespräch und können davon auch teilweise nicht wirklich genug kriegen, miteinander zu reden. Und deswegen ist es bei uns zum Beispiel bei jedem Workshop eigentlich mittlerweile so, dass es einen Teil gibt, wo die Teilnehmenden miteinander reden. am Anfang hatten wir das nicht bei jedem Workshop, aber es wurde tatsächlich eingefordert. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, dass die Leute merken, dass man gut miteinander reden kann. Und dass es auch okay ist, Ängste und Scham zu haben. Und diese Tabus, die da sind, die werden ja auch bei uns mitbesprochen. Also wir hatten zum Beispiel schon einen Workshop über Analsex und ein großer Teil von dem Workshop von Analsex war, darüber zu reden, warum ist denn Analsex eigentlich so ein Tabu? Warum ist es so besonders? Warum redet man über Analsex anders als über Oralsex? Hat das jetzt nur damit was zu tun, dass da auch irgendwie Kacke mit im Spiel ist oder so? Oder gibt es da vielleicht auch gesellschaftliche Gründe, warum das so ein Tabu ist? Und natürlich gibt es ganz viele gesellschaftliche Gründe. Und dann kann man darüber reden und dann kommt man vielleicht darauf, okay, ist es okay, dass diese Tabus da sind? Und also jetzt nicht okay gesehen gesellschaftlich, aber für die einzelne Person ist auch okay, dass das Tabu da ist, aber ich kann trotzdem so handeln, wie ich handeln möchte. Und deswegen zu erkennen, wo man selber schamhaft ist oder wo man selber Ängste hat, ist super wertvoll und dann kann man das auch mitkommunizieren. Und dann kann man ganz kleine Schritte machen. Ist ja auch ein langer Weg von schamhaft bei etwas sein zu das super genießen können, vielleicht ohne sich überhaupt darüber nachzudenken, dass man da mal Scham empfunden hat.
Wo habt ihr euer Wissen her?
Wir haben alle eine Zeit lang zumindest, oder manche sind auch noch aktiv bei Achtung Liebe mitgemacht. Das ist ein Studierendenprojekt von den Medizinstudierenden oder da angesiedelt, aber da können alle Studierenden mitmachen. Die gehen in Schulklassen und machen Aufklärung in Schulklassen. Das ist ehrenamtlich, aber man kriegt da eine Ausbildung zum Jugendsexualpädagoge oder zur Jugendsexualpädagogin. Und da gibt's ganz viele Fortbildungen, die man machen kann. Da kann man in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz auf Fortbildungen gehen. Auch internationale Fortbildungen gibt es, wo sich die Leute miteinander austauschen. Man mitkriegt, wie ist es denn in anderen Ländern mit der Aufklärung und was wird da gemacht. Und es ist super interessant. Und da gibt es eben ganz viele Workshops, die jetzt nicht nur mit den Kindern selber, also in den Schulklassen helfen, sondern einem auch einfach selber zeigen, okay, das gibt es alles. Da kommen Sexarbeiterinnen oder Menschen, die Bondage machen oder Ärztinnen, die erklären, was in bestimmten Bereichen von Sexualität wichtig ist. Da kommen Menschen, die kuscheln, da kommen alles Mögliche. Denen kann man reden und sich unterhalten und dann kann man da sehr viel von lernen. Dann haben wir, glaube ich, alle, also auch noch natürlich persönliches Interesse an dem Thema und auch sehen das ein bisschen als politische Arbeit auch für uns an. Ich zumindest für mich. Wir haben auch noch eine Person, die als Sexualpädagogin arbeitet selber. Meine Verbindung dazu ist Achtung Liebe und dann sehr viel eigenes Interesse und sich weiterbilden. Und ich glaube, da hat man auch nie ausgelernt. Also ich glaube, dieses faktische Wissen hört nicht irgendwann auf. Ich habe das Gefühl, dass ich da auch gerade erst sehr am Anfang bin von was ich alles weiß und was ich noch lernen kann über bestimmte Themen.
Wenn so Menschen zusammentreffen, was würdest du wünschen, dass sie sich mitnehmen?
Ich würde mir wünschen, dass sie Neugierde mitnehmen. Den letzten Workshop, den ich mitgehalten habe, war ein Anatomie-Workshop, Anatomie und Lust. Am Ende ist eine Person zu uns gekommen und hat gesagt, sie hätte nicht so gedacht, dass sie da noch so viel lernen kann. Und das war eins der schönsten Sachen, die sie sagen konnte, weil das für mich bedeutet hat, okay, die Person hat gedacht, sie hat schon ganz viel gewusst und jetzt hat sie gemerkt, da gibt's noch ganz viel zu lernen und jetzt ist sie vielleicht auch interessierter, noch mehr zu lernen. Und ich glaube, so die Neugierde auf diese Dinge und dass man da nicht ausgelernt hat, sondern dass es da eine ganze Welt an Dingen gibt, die einem nicht beigebracht werden oder nicht gesagt werden, das ist mir ganz wichtig, dass die Leute das mitnehmen. Weil in 2-3 Stunden kann ich hauptsächlich meine Haltung, vielleicht noch 1-2 Tipps und dann diese Neugierde den Menschen vermitteln. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Dass die Menschen, für mich, dass die Menschen da rausgehen und sich denken, nicht, wow, jetzt habe ich alles verstanden, sondern wow, da gibt's das und das, das würde ich gerne mal ausprobieren oder darüber würde ich noch gerne noch mehr wissen oder sowas. Und ich glaube, das ist für mich ganz wichtig.
Du sprichst immer von für dich, von der zweiten Aufklärung. Genau. Nur ganz kurz zur Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer sind ganz aktuell die zweite Aufklärung?
Wir sind gerade 5 Personen, 4 Frauen und ich. Wir sind, glaube ich, 3 Studierende und 2 Nichtstudierende. Ein kleines Bildungskollektiv sind wir.
Du hattest auch schon gesagt, dass ihr eine Sexualpädagogin im Team habt. Was genau ist eine Sexualpädagogin eigentlich?
Warum ich gesagt habe, dass die eine Sexualpädagogin ist, ist, weil die hauptberuflich sexualpädagogisch arbeitet. Ich bin ja in meiner Funktion bei der zweiten Aufklärung auch ein Sexualpädagoge. Ich bin tatsächlich kein Expert, was die Sexualpädagogik in Österreich angeht, die Situation. Es gibt verschiedene Ausbildungen, die man machen kann. Es gibt kein, Sexualpädagogik ist, soweit ich weiß, kein geschützter Begriff. Also da gibt es nicht eine Ausbildung und dann hat man diesen Titel. Ich habe den Titel Jugendsexualpädagoge, aber auch der ist nicht geschützt, aber da habe ich eine Ausbildung. Deswegen kann ich nur sagen, wie es für mich ist und ich glaube, das ergibt sich aus dem Titel tatsächlich. Sexualpädagogik, man bringt Menschen etwas über Sexualität bei. Ich glaube, ich würde das viel weiter fassen, als das jetzt aussagt. Ich glaube, da geht es nicht nur um Sexualität selber, sondern vor allen Dingen um eine Haltung zur Sexualität. Auch zu Themen darüber hinaus, weil Sexualität wird häufig in unserer Gesellschaft so dargestellt, als ging es da nur um Sex. Aber Sex ist ja auch was sehr Politisches. Also wie wir wissen, dürfen oder sollen manche Menschen nicht unbedingt Sex miteinander haben. Homosexuelle oder Männer, die miteinander Sex haben, das ist vielleicht eklig oder so. Und da wird dann auch, vielleicht durften die das bis vor kurzem noch gar nicht oder durften nicht heiraten und sowas. Das heißt, Sexualität ist auch nicht nur was Politisches in dem Sinne, dass, also natürlich ist nichts Politisches, wenn man miteinander Sex hat, denkt man jetzt währenddessen nicht über Politik nach, aber unsere Gesellschaft beeinflusst einfach, wie wir über Sexualität nachdenken. Und ich glaube, dadurch ist die Sexualpädagogik, die ich mache, hat auch viel damit zu tun, dass ich den Menschen zeigen will, wie unsere Gesellschaft uns da beeinflusst und dass wir uns davon auch frei machen können in bestimmten Bereichen.
In Bezug auf Didaktik, was ist dir da besonders wichtig?
Wir machen das meistens so, dass wir Bereiche haben im Workshop, wo die Teilnehmenden miteinander reden und miteinander was ausarbeiten und diskutieren, was sie wissen da in dem Bereich. Und dann haben wir Teile, wo wir als Experten oder Expertinnen irgendwas dazu beitragen. Für mich ist es wichtig, dass es nicht so ein großes Gefälle zwischen den Teilnehmenden und den Leitenden gibt. Weil wenn man dieses große Gefälle hat, dann kapselt man sich auch so ein bisschen davon ab und stellt sich so ein bisschen über die Person. Wenn ich mich menschlich gebe und sage, hey, ich habe damit mal Probleme gehabt oder damit immer noch Probleme oder mit diesem Bereich, da weiß ich gar nicht so viel, dann ist es A, viel authentischer, weil ich kann nicht alles wissen und ich weiß in manchen Bereichen auch nicht alles und habe auch nicht alles selber erlebt. Also es macht mich authentischer, damit glaubwürdiger und die Personen können sich selber viel besser die Sachen mitnehmen und es ist nicht so was Elitäres, wo irgendwie einer Wissen austeilt. Wir lernen zusammen und wir lernen auch voneinander und kriegen was voneinander mit. Und ich glaube, das ist für mich so wichtig in dem didaktischen Bereich, dass es nicht so ein, ich sag euch jetzt, wie es läuft. Das möchte ich nicht.
Der Sexperte.
Genau, der Sexperte sagt euch, wie es läuft und danach geht ihr alle nach Hause und macht genau das. Das möchte ich auf keinen Fall. Die Leute sollen sich alle selber reflektieren, selber das mit nach Hause nehmen, was sie mit nach Hause nehmen wollen und den Rest da lassen.
Wir hatten ganz kurz schon die erste Aufklärung angesprochen in Schulen. Aus deiner Sicht, wo gibt es da Verbesserungspotenzial?
Es gibt ja die Plattform Sexuelle Bildung, wenn ich mich jetzt richtig informiert bin, dass die so heißt. Es gab ja jetzt in der Politik gerade eine ganz große Diskussion darüber, wie man damit umgehen soll und auch ein Erlass oder alles Mögliche, was darum sich gehandelt hat. Also ich glaube, dass tatsächlich LehrerInnen von Lehrerinnen es zu viel verlangt ist, sexuelle Bildung auch noch zu machen. Und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass man definitiv in der LehrerInnenbildung noch viel mehr machen muss. Ich weiß, wie es in Deutschland ist. In Österreich bin ich gar nicht so informiert, weil ich dazu mich jetzt noch nicht so informiert habe. Aber ich war vor 2 Jahren auf einer Fortbildung in Deutschland und da hat ein Lehrer davon erzählt, wie es gerade abläuft, dass da überhaupt die sexuelle Bildung jetzt erst in die LehrerInnenbildung kommt, also erst in der Ausbildung von den LehrerInnen. Für mich ist wieder die Haltung, die sie beigebracht kriegen und ihnen auch beibringt, wie sie mit ihren eigenen Grenzen umgehen können, was das Thema anbelangt, weil für manche ist es super schambehaftet. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass externe Kräfte da sind. Ich mache auch nicht jeden Workshop. Ich habe auch manche Themen, wo ich sage, hey, für mich ist das eigentlich nichts. Da will ich gar nicht machen. Da fühle ich mich nicht wohl vorne. Und wenn ich darüber reden muss, dann kriegen die Leute das mit, dass ich mich nicht wohlfühle. Und dann denken die, dass das was ist, womit man sich nicht wohlfühlen soll oder so. Ich glaube nicht, dass man, weil man Lehrerin ist, automatisch sexuelle Bildung machen sollte in der Schule. Dass das sozusagen auch eingefordert ist davon. Und ich glaube, es hat auch bisher noch niemand gefordert. Es wird dann immer wieder gefordert, die Eltern soll es doch machen. Aber die Eltern sind auch ein denkbar ungünstige Lehrerinnen da, weil die haben auch noch ihre eigenen Schambereiche. oder Bereiche, wo sie sich unwohl fühlen und dann auch noch mit ihren Kindern. Das ist in unserer Gesellschaft total schwierig. Ich glaube, dass es mehr eine gesellschaftliche Aufgabe ist als die Aufgabe von einzelnen Personen, dass wir dahin kommen, dass der Umgang mit Sexualität einfach offener ist. Weil es wird ganz viel über Sex geredet, aber eben nur über Sex geredet und nicht über den eigenen Sex, nicht über den man selber gern hätte, nicht über den man hat, sondern immer nur so, wow, Sex, wow. Und da ist eine halbnackte Frau an der Werbetafel und in dem Film gibt es Sex und sowas. Aber man redet nicht wirklich über das, was man gerne hätte und was man selber erlebt. Als ich meine erste Freundin hatte, durfte am Anfang noch nicht bei der übernachten, weil die Eltern meiner damaligen Partnerin verhindern wollten, dass wir Sex hatten. So. Und das sagt ja auch was über deren Haltung zur Sexualität aus. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft noch relativ weit verbreitet, dass Eltern denken, dass ihre Kinder, was Sexualität angeht, eher einschränken müssen oder davor bewahren müssen oder sowas. Und das ist, glaube ich, eine ganz ungesunde Haltung. Ich würde aber nicht den Eltern das unbedingt anlasten. Ich glaube, das ist von unserer Gesellschaft einfach so mitgegeben. Und ich glaube, da gibt's viel Arbeit und da müsste es viel mehr Hilfestellung auch für die Eltern geben, wie die denn damit umgehen. Und ich glaube, die fehlt zum Beispiel auch total.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Aufklärung für männliche oder weibliche Personen oder auch Menschen mit anderen Geschlechtern?
Da gibt es sicher einen Unterschied. Ich glaube aber nicht, dass der Unterschied daher kommt, dass die männlich oder weiblich sind. Also erstmal kann man feststellen, dass bei unseren Workshops viel mehr Frauensternchen kommen als Männer und auch als Männersternchen. Und ich glaube, das kommt daher, dass in unserer Gesellschaft Männern ein bestimmtes Bild zugeschrieben wird, wie sie zu sein haben. Und Sexualität ist ja was erstmal super männliches und so. Und dass man sich da aber Hilfe holt, da müsste man ja auch eingestehen, dass man eben noch nicht alles weiß, wie vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, das ist super schwierig. Ich glaube, die Unterschiede in der Aufklärung, was zwischen Männern und Frauen liegen, nicht in der Natur von Mann und Frau oder sowas, wenn es denn überhaupt eine Natur davon gibt. Ich persönlich bezweifle das, aber zumindest nicht die, die uns irgendwie gesagt wird, dass es die gibt. Ich glaube, dass der daher kommt, was für Erwartungen und was für Vorstellungen die Personen an ihre eigene Rolle haben und an ihre Geschlechterrolle haben. Wenn die Personen zu uns kommen, dadurch, dass wir versuchen, das möglichst geschlechtsrollenneutral zu beschreiben, also nicht, dass wir eben nicht Stereotype wiederholen. Und wenn ich über BDSM rede, dann sage ich nicht immer, der Mann dominiert die Frau oder sowas, sondern bei mir dominiert eine Person die andere Person. Oder eine Person streichelt die andere Person oder eine Person hat mit der anderen Person Sex und nicht ein Mann oder eine Frau ist oben, sondern zwei Menschen sind das, die miteinander Sex haben. Und ich glaube, dass das den Menschen Möglichkeit gibt, dass sie sich selber da rein imaginieren können und sich das vorstellen können, aha, so könnte ich also auch sein vielleicht und das dann machen können, wenn sie wollen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft da den Männern es nicht leicht macht, sich auf so Bildungsangebote einzulassen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Wir haben selber schon überlegt, wie wir vielleicht auch mehr Männer erreichen könnten in unserem Bildungsangebot. Aber da uns ist tatsächlich noch nicht so viel eingefallen, außer sexistische Werbung, und die wollen wir nicht machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich für mich eine Schwierigkeit, dass ich das Gefühl habe, dass wir einfach einen bestimmten Teil der Bevölkerung gar nicht so gut erreichen. Der Unterschied ist tatsächlich mehr die Rolle, die die Person sich selber vorstellen kann, einzunehmen beim Sex und was Sexualität angeht, welche Rolle. Und ich glaube, dass das man aber auch üben kann, wenn man denn möchte, eine andere Rolle einzunehmen.
Könntet ihr euch auch vorstellen, dass ihr Workshops gebt, wo man tatsächlich etwas lernt, zum Beispiel im Bondage-Bereich?
Ich kann ja jetzt nur von mir reden. Ich glaube, als zweite Aufklärung können wir uns das eher weniger vorstellen, weil wir uns tatsächlich als sexualpädagogisches Projekt verstehen. Und ich glaube, wenn es so um konkrete Handlungen oder irgendwie, keine Ahnung, Seiltechniken oder sonst was, dafür gibt's viel mehr Angebot tatsächlich. Da fehlt kein Angebot.
Das heißt, bei der zweiten Aufklärung oder das, was für dich Aufklärung für Erwachsene bedeutet, ist eigentlich darüber reden, neue Werte oder neuen Raum schaffen für Werte und Haltungen, die es dir einfacher machen, dich weiterzuentwickeln, oder?
Ja, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall, ja. Auch bei der ersten Aufklärung erinnert man sich ja nicht an die Reproduktionsorgane, die sie da gezeigt gekriegt haben in der Schule vielleicht, aber die erinnern sich an das, was ihnen da sonst mitgegeben wurde. Die Haltung, die zum Thema Sexualität vermittelt wurde oder das Kichern von den anderen SchülerInnen. Ich glaube, das ist so der Teil, der hängen bleibt und der irgendwie wichtig ist, dass man darüber redet. Weniger jetzt spezielle Fakten, weil Fakten kann man auch häufig nachlesen. Im sexuellen Bereich ist es tatsächlich so, dass es dazu leider wirklich wenig gute Webseiten gibt zum Beispiel. Also wenn man jetzt was über BDSM lernen will oder auch über Sex generell, meistens was man findet, wenn man was auch immer bei Google eingibt oder bei jedwediger Suchmaschine, findet man erstmal Pornos dazu. Und die sind jetzt nicht super lehrreich. Da kann man sich jetzt nicht gut informieren. Da gibt es tatsächlich einfach viel zu wenig Bildungsangebote. Oder die sind einfach nicht prominent genug erreichbar oder leicht erreichbar. Das ist das, was ich in meiner Arbeit irgendwie den Menschen möglich machen möchte, sich zu informieren und eine eigene Haltung und zu entwickeln und Neugierde zu finden.
Woran kannst du dich noch aus deiner ersten Aufklärung erinnern?
Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich was gesagt habe. Das war auf jeden Fall ein Fakt zum Thema Sexualität, der nichts, also der keinerlei Praxisbezogenheit hat. Ich glaube, das ging darum, wie schnell Sperma aus dem Penis austritt. Ich weiß aber nicht mehr, wie schnell, und es hatte auch keinerlei Relevanz. Und ich hatte das, glaube ich, irgendwo gelesen und ich war ganz stolz darauf, dass ich das wusste. Ansonsten kann ich mich noch daran erinnern, dass unsere Lehrerin einen Kürbis, der einen langen Stiel hatte, benutzt hat, um das Kondom darüber aufzuziehen. Und das fanden wir alle sehr, sehr witzig. Daran kann ich mich erinnern. Aber sonst ist tatsächlich... Oh doch, wir hatten noch einen Film aus den 80er Jahren. War ein bisschen... Man hat gemerkt, dass der einfach nicht mehr der Zeit entspricht, dieser Film. Auch wir haben das damals gemerkt, auch wenn ich jetzt nicht sagen könnte, außer von der Optik, was da irgendwie ganz klar nicht zu uns gepasst hat, aber irgendwas hat da nicht so ganz gepasst.
Ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir über Tampons und Binden gesprochen haben. Ich war auf einer Mädchenschule, das heißt, das war das Thema anscheinend, so wie ich mich dran erinnere. Da hast du definitiv recht, es ging um Reproduktion, das war das Thema. Kondome, Pille, dann noch hauptsächlich mehr Pille, damit wir Frauen in der Gruppe,
damit ihr das macht,
uns schützen können, einfach weil es halt natürlich eine Frauengruppe war.
Ja.
Wir haben aber ansonsten wirklich viel über Tampons und Binden gesprochen und ja, aber das war es dann auch irgendwie.
Aber das ist schon richtig fortschrittlich, muss ich sagen. Also ich bezweifle, dass in vielen Aufklärungssettings viel über Tampons oder Binden gesprochen wurde. Das finde ich zum Beispiel auch so eine Sache. Ich bin jetzt 30 und in den letzten 3 Jahren habe ich, glaube ich, mehr über Hygieneprodukte für Menschen mit Vulva gelernt als in den 27 Jahren davor. Und ich meine, die ersten 10 Jahre kann man mal abziehen oder die ersten 12 Jahre. Aber ich finde, es ist schon mega hilfreich zu wissen, was andere Menschen für einen Struggle haben, wenn sie ihre Monatsblutung haben. Ich fände das sinnvoll, wenn das auch junge Menschen schon wissen und junge Menschen, die sie nicht haben, weil die sie haben, die wissen, die kennen den Struggle.
Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du dir denn in Bezug auf Aufklärung wünschen? Wie soll sich das verändern?
Oh, gesamtgesellschaftliches Projekt.
Sehr gern.
Also ich würde mir unglaublich wünschen, dass es LehrerInnenbildung gäbe bezüglich dem, und zwar nicht nur im Biologieunterricht, sondern auch im Deutschunterricht, auch in allen anderen Unterrichten, die man so machen kann. In Mathe weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn macht, aber selbst da kann man bestimmt Rechenbeispiele nehmen. Da gibt es ja mittlerweile auch Rechenbeispiele, wo nicht nur ein Mann und eine Frau Kinder kriegen, sondern eine Frau und eine Frau Kinder kriegen. Und sowas alles kann man sicher irgendwie in den Unterricht einbauen. Dann würde ich mir sehr wünschen, dass diese Haltung, dass entweder Lehrer alles machen müssen oder die Eltern alles machen müssen oder die Eltern für sich sagen, ich mach das alles, dass die ein bisschen verschwindet und einfach mehr sich Hilfe holen für von allen Beteiligten gesagt wird, okay, wir müssen uns vielleicht Hilfe holen. Und ich glaube, das ist für alle, da sind so viele Bereiche, wo Menschen, die irgendwie handeln in diesem Bereich von Sexualität, sei es Gesetzgeber, sei es die Polizei bei sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt, was nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun hat, aber was einfach diesen sensiblen Bereich Sexualität betrifft. Oder Eltern, wo das Kind die erste Freundin oder den ersten Freund mit nach Hause bringt. Dass da einfach auch die Idee aufkommen könnte, hey, wie gehe ich denn damit um? Ich fühle mich gerade damit unwohl. Ich glaube, ich rufe mal Rad auf Draht an oder so. Also das wünsche ich mir, glaube ich, diese Offenheit von allen und dieses sich Hilfe holen. Offenheit und Vielfalt in unserer Gesellschaft repräsentiert haben, ist, glaube ich, so auch außerhalb der Sexualität auf jeden Fall was ich mir persönlich wünsche. Ich hoffe, dass unsere Aufklärung dazu ein bisschen beitragen kann, unsere zweite Aufklärung dazu ein bisschen beitragen kann und dass ich mit meiner Arbeit ein bisschen dazu beitragen kann. Es gibt so viele Sachen, die ich mir wünschen würde und so viele Sachen, die immer noch schief gehen in unserer Gesellschaft. Eine generelle Offenheit gegenüber Sexualität und nicht nur diese, was ich vorhin beschrieben habe, man redet über Sex, aber nicht über seinen eigenen Sex. Ich kann total nachvollziehen, wenn für einzelne Personen Sachen sehr intim sind und die sie nur mit wenigen Menschen teilen wollen. Das ist für mich vollkommen okay und ist bei mir auch so. Es gibt Sachen, die ich nicht mit vielen Menschen teilen will. Aber es gibt ganz viele Menschen, die dann gar keinen haben, mit dem sie das teilen können, weil sie denken, dass man es nicht teilen soll oder nicht teilen darf. Und einfach dieses generelle Gefühl der Alleinsein mit diesen Problemen, dass das ein bisschen verschwindet. Und ich glaube, das verschwindet in unserer Gesellschaft, wenn wir mehr darüber reden. Dann können wir, glaube ich, ganz viele Sachen auch besser angehen und besser miteinander umgehen, wenn wir mehr Verständnis für die anderen Personen haben und nicht nur uns auf uns selber beziehen.
Weil du die sexualisierte Gewalt angesprochen hast, ist das auch ein Thema bei der zweiten Aufklärung über sexuelle Übergriffe zu sprechen? Gibt es da so einen Themenblock?
Sexualisierte Gewalt ist ja ein ganz eigenes Thema, ist auch kein Sex, das muss man ganz klar sagen. Wenn eine Person Ja sagt zu Sex und eine Person Nein sagt und dann haben die beiden Menschen Sex miteinander, dann haben die keinen Sex miteinander. Das ist dann einfach sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung, kann man das auch nennen. Wir haben jetzt keinen Workshop darüber extra gemacht, weil ich glaube, dass da bei sexualisierter Gewalt sehr viel Traumapotenzial ist und sehr viele Menschen haben irgendeine Form von sexualisierter Gewalt schon erlebt. Sei es, dass sie angefasst worden sind, ohne dass sie das wollten. Es gibt so viele Spielarten, wo auch ganz viel, wo die auch in unserer Gesellschaft tatsächlich normalisiert sind und wo gesagt wird, das ist okay oder es ist jetzt nicht so schlimm, hab dich doch nicht so, die absolut nicht okay sind und die absolut nicht gehen. Also ich persönlich fühle mich nicht in der Lage dazu, aufgrund meiner nicht vorhandenen Ausbildung dafür und aber auch, ich kann das, glaube ich, nicht gut auffangen, wenn wir jetzt extra einen Workshop dazu machen würden. Ich glaube, das sind auch andere Workshops, die man da halten müsste. Und ich glaube, so große Workshops, wie wir die haben mit 20 Personen oder 15 bis 20 Personen, sind dafür auch vielleicht weniger gut geeignet tatsächlich. Was wir natürlich versuchen, ist, Sicherheit zu geben durch unsere Workshops. In unserem Konsens-Workshop weiß ich zum Beispiel auch, dass ich glaube, es wurde da auch geübt, Nein zu sagen. Weil Nein sagen muss man auch lernen. Es ist gar nicht so leicht, Nein zu sagen zu manchen Sachen. Ich glaube, dass wir da helfen können, dass Menschen lernen, leichter Nein zu sagen. Aber ich glaube, dass das auch das Problem nicht löst, weil es gibt ganz viele Menschen, die Nein sagen und dann wird das Nein einfach ignoriert. Und ich glaube, dass das auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dahin zu kommen, dass sowas nicht mehr akzeptiert wird in unserer Gesellschaft. Und dass es nicht okay ist, jemanden anzufassen, ohne dass die Person das möchte und ohne dass sie dazu ein explizites Ja gegeben hat.
Ich gebe dir jetzt ein enthusiastisches Ja. Zum Thema Liedwunsch. Hast du dir ein Lied überlegt, das du dir wünschen möchtest?
Es gibt ein wunderbares Lied, das heißt Ode to the Clitoris. Und wir spielen das manchmal in unseren Workshops. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre an Musik, aber es ist ein sehr witziges und sehr tolles Lied, weil der Text, die Geschichte der Klitoris, die ein ganz tolles, großes Organ ist, was viele nicht wissen, wie groß die Klitoris eigentlich ist, erzählt und beschreibt und das Ganze ein bisschen humoristisch aufarbeitet und aber auch zeigt, wie grausam die Welt mit diesem Organ bisher umgegangen ist und mit den Menschen, die dieses Organ haben, namentlich Frauen.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für dieses Interview.
Dankeschön. Danke auch dir für das Interview.
Das war Offenherzig mit Nico zum Thema Aufklärung für Erwachsene. Wie immer könnt ihr diese, wie auch alle anderen Folgen von Offenherzig, in unserem Archiv der Freien Radios Österreichs nachhören. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Infoseite der Sendereihe Offenherzig auf www.o94.at. Wenn ihr irgendetwas tut, was total gut zu Offenherzig passen würde, dann meldet euch doch bei mir. Ihr könnt mich erreichen unter offenherzig@o94.at. Ich freue mich über eine E-Mail von euch und vielleicht unterhalten wir uns dann über eure alternativen Lebens- und Liebesentscheidungen. In der nächsten Folge von Offenherzig geht es um Pornos. Nein, wir machen keinen, sondern wir reden darüber. Anlässlich des Pornfilmfestivals in Wien unterhalte ich mich mit Javus, einem der Organisatoren. Schaltet ein am 1. April, kein Aprilscherz, und seid dabei. Bis dahin, bleibt offenherzig.